den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Christina für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Das Land der Hellenen, wie Goethe mit der Seele suchen, dem 1876 geborenen österreichisch-deutschen Schriftsteller Theodor Deubler war dies nicht genug, weshalb er seit 1921 für mehrere Jahre nach Griechenland übersiedelte, es ausgiebig bereiste und seine dortigen Erfahrungen nicht nur in verschiedenen Büchern verarbeitete, sondern sich von Zeit zu Zeit auch mit gelehrten Reiseberichten via Tageszeitung zu Wort meldete. Nachdem auf den Tag genau Deubler bereits auf die Kykladen und die Peloponnes gefolgt war, geht es heute in die mittelgriechische Region Thessalien, am Fuße des Olymps, wo wir mit ihm und dem Hamburger Anzeiger vom 2. Februar 1925 das Tal Tempe durchwandern. Unser Blick an diesen mythischen Ort gilt dabei nicht nur der wildromantischen Natur, sondern auch den zahlreichen Fußspuren, die mehr oder weniger berühmte literarische Giganten dort über die Jahrtausende hinterließen. Frank Riede sichtet sie für uns.
Das Tal Tempe von Theodor Deubler, Athen. Beim Betreten des berühmten Tales der Antike überrascht uns der Anblick einer hochromantischen Moschee. Sie ist Ruine, schwarze Vögel wie durch einen Fluch in ewigen Schreck versetzt, umkreisen streichend ihre Nester im Innern der zertrümmerten Kuppel. Man könnte denken, der Blitz des Zeus vom benachbarten Olymp habe gar oft den Bau der Moslems getroffen. Aus dem feuchten Boden schlängelt sich Efeu, den ungewöhnliche Tiere bewohnen, über die geborstenen Mauern. Uralte schwarze Zypressen, der Türken Lieblingsbäume, stehen wuchtig und so hoch wie das verkrümmte weiße Minarett neben dem Heiligtum der Anbeter Allahs. Baba heißt der Ort neben der Moschee. Er ist ganz klein. Steil darüber jedoch auf einem fruchtbaren Hang der Ossa liegt Ambelaki, ein niedliches Griechendörfchen. Heute ist es verarmt, doch war es im 18. Jahrhundert wegen seiner Garnfärbereien in Thessalien bekannt und beneidet. Im Besitz von Geheimnissen bei Bereitung von Pflanzenfarben gelang es den Einwohnern des Bergnestes, sich mit ihren Erzeugnissen auf dem morgenländischen Markt in Wien hervorzutun. Der unternehmendste Ambelakiot hieß Mavro. Nach einem Aufenthalt in der Kaiserstadt erhielt er die Erlaubnis, seinen Namen ins Deutsche zu übersetzen, und seither konnte er sich Schwarz rufen lassen. Auch nach seiner Rückkehr in die Heimat nannte er sich nunmehr so. Er bewohnte im Alter ein gar prächtiges Haus im Rokoko-Stil, voll von Gegenständen, die er aus Österreich mitgebracht hatte. Das angestaunte Haus steht heute noch und erinnert an Paläste aus der Zeit der Kaiserin Maria Theresia. Es gilt für eine große Merkwürdigkeit in Thessalien. Stolz auf ihre Erinnerungen aus der Zeit der Verbindung mit Wien sind jedoch die Ambelakioten besonders wegen der damals gelungenen Lösung der sozialen Frage. Hier und etwas später während der Freiheitskriege auf der Insel Hydra hat man nämlich die Arbeiter am Gewinn ihrer Arbeitgeber prozentuell beteiligt. Ehrgeiz und Freude an eigenen Leistungen brachten es zu Wege, dass alle Schichten des Volkes miteinander den Aufstand gegen den übermächtigen, andersgläubigen Unterdrücker wagen konnten. Das gilt freilich besonders für Hydra, die Klippe der Seehelden, von der Ibrahim Pascha gesagt haben soll: »Winziges England, wie lange noch wirst du widerstehen können?« Keine Gegend der Welt ist in der Literatur so oft genannt, zum Vergleich herangezogen worden, wie das Tal Tempe. Man kann sagen, jede akademische Schreibweise seit Alexandria bis auf unsere Tage, die bloß mit Vergleichen wägt, weil sie selten etwas zu behaupten wagt, gegen die sich rechtzeitig Herder und Fichte auflehnten, hat sich hier im Kanon der Landschaft herausgebildet. Auch in der Natur selbst wurde ein liebliches Tal Tempe genannt, beispielsweise in der Villa Hadriana bei Tibur. Wahrscheinlich wurde das Tal Tempe wegen seiner vielen Quellen so geschätzt, denn Wasserreichtum ist in Griechenland eine Seltenheit. Pouqueville und Bartholdi sprechen auch noch in unseren Zeiten mit großem Entzücken von einem Born auf lieblicher Tempe-Wiese. Bjørnstjerne schwärmt wohl vom gleichen Wässerchen und nennt es königlich. Ein mittelmäßiger Felsen wird von Dodwell der herrlichste genannt, den er jemals gesehen habe. Also auch die Schriftsteller der Romantik schöpften junge Kräfte, um Vergleiche aufzustellen aus den Fluten des Peneios, an dessen unteres und oberes Ende Goethe je einen Teil seiner klassischen Walpurgisnacht verlegt hatte. Die meisten Vergleiche mit dem Tal Tempe im Schrifttum voneinander entlegenen Zeiten heute herauszuholen, ist nicht schwer. Eine reiche Zusammenstellung gibt uns bereits Krieg. Zitat: Plutarch vergleicht es mit einem Engpass in Epirus, Strabo mit einem andern, durch den der armenische Araxes aus einer Ebene zum Kaspischen Meer hinabströmt, Aelius Aristides mit einer Schlucht bei Smyrna, der Kaiser Julian mit Daphne bei Antiochia. Von den neueren vergleichen Gell und Walpole das Tempe mit dem Tal von Matlock, Clark mit dem Pass von Kirby Crankney in Schottland und dem Dovedale in Derbyshire, Holland mit dem St. Vincent-Felsen bei Bristol und Hauer in einer Rezension in den Wiener Jahrbüchern 1826 denkt bei seinen Schilderungen an den bekannten Pass des Roten Turms zwischen Hermannstadt und Bukarest. Zitat Ende. Das Tal ist ein Defilé. Kein Wunder, dass es auch in Kriegszeiten seine Bedeutung hatte. Vor ihrem Widerstand bei den Thermopylen wollten die Hellenen den Persern hier den Zutritt in ihr Land strittig machen, doch zogen sie es bald nach einmütigen Erwägungen vor, Thessalien vor der Übermacht zu räumen. Als Alexander der Große gegen Theben zog, habe er sich, erzählt Polyainos, eine Stiege die Ossa hinaufbauen lassen, um die Thessalier, die den Tempe-Pass besetzt hielten, zu umgehen. Lange wurde aber von diesen selbst die sogenannte Stiege des Alexanders mit Stolz gezeigt. Polybios hingegen berichtet bloß von einem Turm des Alexanders. Aber auch bei dem Untergang der mazedonischen Weltmacht hat man um das Tal Tempe gerungen. Nach der Entscheidungsschlacht, die Philippos 197 gegen die Römer verloren hatte, wollte er im Tal Tempe Widerstand leisten. Doch hat er sich damit begnügt, am Eingang bei Goinoi, dem Barbar von heute, sein zersplittertes Heer zu sammeln, um es nach Mazedonien geordnet zurückziehen zu können. Einige Jahre später fanden Friedensverhandlungen zwischen Römern und Mazedoniern im Tal von Tempe statt. Apollo, nicht Mars, ist das schöne Tal geweiht, doch hier heiligte man nicht den fruchtbaren Gott, der den Drachen überwunden, sich des Orakels zu Delphi bemächtigt hatte, sondern eine Art von Vortänzer seiner Musen, den Gott der Dichtung und Künste. Heute finden wir diese Götter des Klassizismus, die nicht mehr gefürchtet worden sind, die kein gebildeter Nachplaton mehr geglaubt hat, langweilig. Ulrich von Wielamowitz-Möllendorf sagt einmal, man habe in späteren Zeiten die herrliche Tochter des Blitzeschleuderers Zeus, Pallas Athena, zu einer Lady Patroness aller wohltätigen Frauenvereine herabgesetzt. Diese Weichlichkeit der späteren Griechen stößt ab. Solche Begriffe über ein urwüchsiges, tausend Jahre frisch schaffendes Volk sind unrichtig und verderblich. Was hat man nun in hellenistischer und römischer Zeit im Tal Tempe bewundert? Außer den Quellen die parkartige Gepflegtheit der Landschaft. Plutarch lobt unter anderem die schönen, frisch grünenden Bäume und Gesträuche der Peneios-Ufer. Ovid spricht, darin moderner Empfindung vorgreifend, von einem Wasserdampf oder Gewölk, das Bäume bis zu den Wipfeln einhüllt. Elian sagt, der Peneios fließe sanft wie Öl dahin. Er spricht auch von Hainen und Wäldern, die ihn besonders angezogen hätten. Auch der Pflanzenreichtum des Tals wird zu allen Zeiten gelobt. Bekannt ist die Sage, nach der Apollo Daphne hier in einen Lorbeerbaum verwandelt haben soll. Voll von Lorbeer steht heute noch das anmutige Tal zwischen schroffen, häufig kahlen Felsen, aus denen Poseidon, das erste Pferd emporspringen ließ. Bartholdi glaubt sogar, bei einer Kapelle, vor der Lorbeer wächst, die Stelle der zauberhaften Verwandlung der Daphne und den ihrer Verehrung festsetzen zu können. Sehr verschieden wird das Wasser des Flusses beurteilt. Fast alle Schriftsteller beschreiben den Peneos, in den sich der von Homer genannte Titarisios ergießt, als schmutzig, gelb und trüb. Bloß Brown lobt seine Klarheit und Reinheit. Krieg, den wir gern nochmals anführen, da wir ihm viele Nachrichten verdanken, erzählt, Zitat, »Man kommt an zwei schönen, klaren Quellen vorbei, die zur Linken der Straße aus den Felsen entspringen und zu dem Peneios fließen. Eine derselben ist von grüner Farbe gleich dem klarsten Öl und vermengt ihr helles Wasser nach ihrer Mündung nicht mit dem des Peneios, sondern fließt wie Öl über denselben hinweg.« Zitat Ende. Uns rieten bloß Griechen zu einem Besuch des berühmtesten Tales der Erde. Die Fremden meinten, so etwas gäbe es großartiger und zugleich lieblicher in Mitteleuropa. Eine Malerin charakterisierte es als menschenleeres Thüringen. Im Hochsommer des vorigen Jahres habe ich aber trotzdem das Tal Tempe mit einem Archäologen durchwandert. Wir waren beide entzückt. Das Wasser ist fast milchig weiß, wie etwa die Drau, das Gefälle recht stark und ein Bad in den kühlen Fluten sehr erquickend. An einigen Stellen überschatten es Riesenäste von uralten Platanen, die hart am Ufer prachtvoll gedeihen, derart, dass der breite Fluss geradezu unter einem Laubengang durchfließt. Efeugewinde ranken sich von Baum zu Baum, und die Luft ist leicht, obschon voll Duft vieler würziger Kräuter. Vögel jubeln in allen Ästen, nirgends nisten sie im ausgedörrten Thessalien lieber als in den Gefilden der Nymphen. Fast aus jedem Lorbeerbusch mag im Mai der Schlag einer Nachtigall zu hören sein. Bei so starkem und kräftigem Pflanzenwuchs ist es unmöglich, dass die Gegend einem weichlich vorkomme. Nirgends in Hellas stand Arkadien, wie wir es erwarteten, so üppig vor unseren Sinnen wie im thessalischen Tempe-Tal.
480. Perser nähern sich in Scharen, die Griechen im Tempe-Tal waren, aber zogen sich dann zurück, versuchen an den Thermophylen ihr Glück. Wanderer, kommst du zu Podcast-Anbietern, verkünde dort, auf den Tag genau gilt es zu hören. Auch morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.